Ihr hört Comic Review mit einer Sonderausgabe zum Thema Ein Globetrotter liest Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe, die komplett aus dem Rahmen von Hunting Down Comics oder Comic Review fällt und soll aber natürlich trotzdem irgendwie das Thema Comic haben. Und ich habe einen Gast dabei, Georg Höhne. Hallo Georg.
Hallo.
Der sich in der Welt rumtreibt. Nun ist das nicht so, wir haben da vorher so ein kleines bisschen gelästert, das ist nicht so ein Hippie, weißt du, der mit einer Altitüde ist es ja, mit so einem Jutesack durch die Gegend reist und sich die Welt anschaut, sondern es ist jemand, der hat sogar in England studiert und nicht nur einen einfachen, in Anführungszeichen, Bachelor of Arts in International Relations and Politics gemacht, sondern gleich nochmal hinten den Master of Science in Global Politics drangehangen. Und warum er jetzt nicht in irgendeiner größeren Bank oder in irgendeinem größeren Unternehmen ist und seinem Master da gewinnbringend zu Geld macht, das werden wir erfahren, denn er treibt sich in der Welt rum und das nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Er hat mir vorhin so eine Liste geschickt, wo er überall schon war. Indien, Westbank, China, dort unter anderem auch in Hongkong, in Brüssel, England hatten wir gerade schon, Jordanien und Israel. Und er hat eine Mission und deswegen machen wir den Podcast, denn er hat ein Projekt, das du vielleicht ganz kurz anreißen kannst. Da kommen wir dann später nochmal drauf, worum es eigentlich geht oder warum wir diesen Podcast auch aufnehmen.
Vielen Dank. Ja, es geht eigentlich darum, dass es in der Welt so viele Low-Tech-Erfindungen gibt. Diese ganze Do-It-Yourself-Geschichte hat einen Rahmen angenommen, dass die Entwicklungshilfe davon sehr viel profitieren kann. Und ich habe es mir auf meine Fahnen geschrieben, all diese Lösungen zusammenzutragen und in der Welt zu verteilen und die Lösungen Menschen zu geben, die besonders von ihnen profitieren können und die diese Lösungen auch selbst aus dem Müll ihrer Umgebung bauen können.
Genau, und das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte mich im Vorfeld schon ein bisschen mit Georg unterhalten, dass er halt mit einem relativ geringen Budget, ohne großen oder überhaupt keinem Verwaltungsballast, der hinten dran hängt, weil das ist ja, muss man ja auch wissen, alle größeren Hilfsprojekte, die man so vielleicht in der Zeitung, im Fernsehen oder auf Plakatwerbung sieht, haben wahrscheinlich so ein Overhead. Georg, was würdest du sagen? Ein Drittel von dem Geld, was reingeht, wird einfach mal so für, wenn nicht sogar noch mehr, für Verwaltung und Administration aufgebraucht?
Und natürlich Marketing und Projektmanagement und Human Resource Offiziere und dieser ganze administrative Pferdeschwanz, von denen die Leute vor Ort eigentlich gar nichts haben.
Und du machst eine Sache und das jetzt schon seit Jahren und wie gesagt, die Länder hatte ich schon genannt in ganz, ganz unterschiedlichen Projekten. Du gehst quasi, und da sind wir wieder bei diesem leicht Hippie angehauchten, wirklich mit einem Backpack, also mit einem Rucksack auf dem Rücken quasi dorthin, wo man dich braucht und hilfst den Leuten vor Ort und nicht im Sinne von so, ja, das muss jetzt gut für die Zeitung aussehen oder für die Presse, damit wir gut dastehen, sondern dass langfristig auch was bei rumkommt.
Genau, es geht dann so los, dass ich ankomme und dann mich mit unterschiedlichen Organisationen vor Ort verknüpfe, die schon mit armen Menschen arbeiten oder Menschen, die Hilfe brauchen. Und mit diesen Organisationen und den Menschen vor Ort baue ich dann unterschiedliche Produkte, die sie vor Ort wirklich gebrauchen können. Von Haushaltsgegenständen über Mobiliar bis hin zu medizinischem Testequipment und viel, viel mehr.
Und was auch wichtig ist, was man wahrscheinlich auch relativ schnell mal vernachlässigt, halt auch unter Umständen halt Spielzeug oder Klettergerüste oder Sachen, die die Kinder halt vor Ort irgendwie doch brauchen, weil Kinder sind Kinder und Kinder müssen spielen. Und du hast jetzt das letzte Projekt, was du gemacht hast, korrigiere mich, wenn ich ganz falsch liege, aber es war in China. Ich versuche gar nicht auszusprechen, in welcher Region oder in welchem Region oder in welchem Ort. Und dort habt ihr was genau gemacht?
Das war in einer Stadt, die heißt Shenzhen. Das ist an der Ostküste. Das war die erste liberale Wirtschaftszone, die von China gegründet wurde, wo sich dann Firmen angesiedelt haben. Und dort bin ich eingeladen worden, zu einer Biennale für Design und meine Arbeit dort vorzustellen. Aber ich habe das zum Anlass genommen, dort in einer armen Nachbarschaft in Shenzhen mit dem Namen Bai Shuzhou zu arbeiten. Das ist so ein, das kann man sich vorstellen wie eine, wie die Häuserschluchten bei Blade Runner. Oder also einfach nur ganz, ganz viele Menschen, die auf sehr dichtem Raum in Häusern zusammenwohnen, die 20, 30 Stockwerke haben, aber die alle so ein bisschen so ein bisschen zusammengezimmert sind und die dann auch, die, wo die Häuser dann oben so zusammenwachsen, dass man das Fenster aufmachen kann und die Hand schütteln kann von dem, von seinem Nachbarn quasi gegenüber.
Also wenn man Zucker hätte und Zucker bräuchte, bräuchte man halt die Tür bis aufmachen und sagen, hier hast du mal eine Tasse voll oder einen Löffel für meinen Kaffee und dann würden sie die quasi direkt zulassen. Es gibt ein paar, wie gesagt, und das ist ja auch der tiefere Sinn dieses Podcastes, zum einen die Comics, die wir nachher gleich noch so ein bisschen ansprechen werden, zum anderen hast du bei Start Next jetzt momentan dein nächstes Projekt am Laufen. Dort sammelst du Geld, eigentlich im Vergleich zu manchen Projekten, die man so verfolgt, eine relativ geringe Summe. Da wollen manche Verlage für eine Publikation eines Buches schon mehr haben. Du sammelst, wir nennen ganz genau die Summe, 10.300 Euro, die du dann dafür nimmst, um in Jordanien in ein Flüchtlingslager eben mit den Menschen aus den Produkten, die dort vorhanden sind, also aus dem Müll, klingt immer ein bisschen abwertend, aber da ist halt auch Sachen, die man wirklich noch gebrauchen kann, Dinge zu bauen. Unter anderem hast du einmal, ich weiß gar nicht, war das in Indien, ja, ne? Diesen Ofen aus einem, was war das eigentlich, einem Ballon gebaut oder wie muss man das sich genau vorstellen?
Das war vor anderthalb Jahren, war ich in Indien und habe dort in einem Slum mit der Bevölkerung so einen Wasserkocher gebaut, der aus alten Plastik und aus alten Heizstäben von Waschmaschinen gebaut wurden.
Und wer jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das klingt ja alles irgendwie sehr abenteuerlich, der wird es nicht glauben, in Indien gibt es auch einen TÜV und es wurde abgenommen. Ne? Also es ist schon nicht so, dass du jetzt dahin gehst, wie man sagt mal so schön, von Tuten und Blasen keine Ahnung hast, sondern du hast auch Leute dabei, also Ingenieure, die das quasi betreuen, gucken, dass du da in Anführungszeichen keinen Mist machst oder einfach das Projekt an sich mit dir zusammen betreuen.
Ganz genau. Es gibt immer eine große Anzahl von Organisationen, die mich unterstützen. Das sind Organisationen, die weltweit arbeiten, wie Ingenieure ohne Grenzen oder eine Organisation, die heißt Apropedia. Und die helfen mir dabei, Kalkulationen zu machen, Produkte zu finden, die vielleicht für die Leute vor Ort nützlich sein können. Und dann habe ich natürlich auch immer lokale Organisationen, die mir dann helfen, den Kontakt zu den Leuten herzustellen und die auch sicher gehen, dass was wir da machen, nachhaltig ist. Also nicht, dass ich da einfach nur hingehe, irgendwas baue, dann wieder weggehe und dann wird das benutzt oder nicht benutzt, sondern es geht darum, dass ich da hingehe und dort Produkte mit den Leuten zusammen entwickle und baue, die dann selbst vertreiben und benutzen und sich das quasi selbst nachhaltig verbreitet in der Gemeinschaft, in der ich eben gerade bin. Und da haben wir halt in Indien diesen Wasserkocher gebaut, der auch gut angenommen wurde, weil das Problem in dem Slum war, dass wenn die Wasser erhitzen, dass sie dann Holz oder Plastik verbrennen und dass dieser Rauch in die Slumhütten reinzieht und somit viele Krankheiten auslöst. Das ist dann bei dem Wasserkocher nicht so.
Das Schöne dabei ist, du bringst den Leuten quasi das Know-how bei, wie sie das machen und was bei vielen Organisationen, das hast du mir auch im Vorfeld schon mal gesagt, dann oft der Fall ist, dass diese Organisationen, also wenn das jetzt größere sind, jetzt wollen wir nicht alle verdammen, also das soll es natürlich, darauf soll es auch nicht hinausgehen. Aber es gibt halt oft Organisationen, die hingehen, was machen, weggehen und den Leuten geht es anschließend nicht besser. Du bringst ihnen
oder schlechter.
Du bringst den Leuten quasi diese handwerklichen Fähigkeiten bei, wie man so schön sagt. Ne? Also du fängst denen nicht nur diesen Fisch, sondern du bringst denen bei, wie man die Angel benutzt und den Fisch auch selber rausholen kann. Und am Ende können die Leute, wenn sie sich dafür interessieren oder das Bedürfnisse haben, und das haben sie in aller Regel, eben diese Sachen auch selber bauen.
Und das ist auch, das läuft nicht so ab, dass ich da hingehe und sage, so benutzt man einen Hammer, sondern ich gehe dann zu den Leuten und sage, was glaubt ihr, würde Sinn machen? Und so entwickle ich das Produkt, was es vielleicht auf der anderen Seite der Welt schon gibt, nochmal neu mit den Leuten, damit die Leute wissen, dass sie das selbst entwickelt haben, dass das von ihnen rauskommt und nicht von so einem weißen Mann aus Deutschland, der da hingeht und ihnen jetzt zeigt, wie man zwei Schrauben und eine Mutter zusammenbringt.
Also du gibst denen quasi auch das Gefühl, eine ganz eigene Wertigkeit zu haben. Du passt, sag mal, das sind jetzt nicht immer neue Dinge, die du mit diesem, ich sage es mal hinten, diesem Ingenieure ohne Grenzen zum Beispiel komplett neu entwickelst. Also du erfindest das Rad nicht neu, sondern das sind Produkte, die es so oder so ähnlich schon gibt. Aber du gehst vor Ort hin, schaust dir die Bedürfnisse an, also was wird gebraucht, wie dieser Wasserkocher, du hast auch mal erzählt, es gibt so eine Art Beleuchtungslampe, die in die Decke eingelassen wird, die quasi dieses Sonnenlicht nach innen bringt und dann es heller wird. Das sind alles Produkte, die es schon gibt, aber du guckst halt, was brauchen die wirklich ganz konkret, also was sagt derjenige dort vor Ort, was brauche ich, Oder du machst es bei Kindern, du baust halt, Kinder brauchen immer etwas zum Spielen, eben auch Gerüste auf und gibst denen quasi dann die Fähigkeiten oder Fertigkeiten an die Hand und vermittelst ihnen das Know-how, wie sie das bauen können.
Und die Anzahl von Produkten, die du jetzt aufgezählt hast, das ist wirklich nicht mal die Spitze des Eisberges. Also es gibt zum Beispiel einen Inder, der heißt Gupta. Und dieser Gupta hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als Spielzeuge aus Müll zu bauen für Lehrer in Indien. Weil die Lehrer in Indien so schlecht ausgebildet sind und so wenige Lehrmittel haben, dass sie für alles dankbar sind. Und daraus hat er dann mehrere hundert Spielzeuge entwickelt, die natürlich den Kindern zum einen Spaß machen, aber den Lehrern auch dabei helfen, Konzepte der Physik oder Mathematik zu erklären. Und so gibt es das auch bei Komposttoiletten, so gibt es das beim Häuserbau, wo es einen Amerikaner gibt, der unter dem Namen Earthships Häuser baut, die nur aus Müll gebaut sind, die sich selbst heizen, abkühlen können und so weiter. Wer wirklich Interesse hat, da mehr drüber zu erfahren, den lade ich ganz herzlich ein, einfach auf meine Webseite zu schauen und sich die Kampagne mal genauer anzuschauen.
Die Webseite heißt
innovationaid.co, innovationaid.co. Und die Kampagne findet man unter startnext.com/innovationaid in einem Wort.
Müsst ihr jetzt aber auch nicht unbedingt abschreiben, wenn ihr zu diesem Blogbeitrag, zu diesem Podcast geht, ist es entsprechend nochmal verlinkt, da könnt ihr einfach draufklicken, müsst ihr euch auch nichts merken. Dort seht ihr auch, das ist sehr schön gemacht, zumindest bei Startnext, sind relativ viele kleine Beispiele auch zu sehen, was dann im Einzelnen wie gemacht worden ist und was er gemacht hat und wie das umgesetzt wird. Jetzt kommen wir, kleiner Break, damit das auch ein bisschen leichter verdaulich ist. Die zweite Sache, wie wir uns auch irgendwie kennengelernt haben, die Liebe zum Comic beziehungsweise die Faszination für dieses Medium. Du
absolut
sprichst eine beeindruckende Anzahl von Sprachen, aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass du halt dich in der Welt rumtreibst, also Deutsch als erste Fremdsprache, wie man so schön mal sagen wollte, Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und Hindi. Aber, und das finde ich beeindruckend, du bist auch einer, der dann die Comics vor Ort liest, also guckt, was bieten die hiesigen, ich sag mal, gibt es eigentlich Comicläden oder beziehungsweise die Stellen, wo man die Comics dann dort kauft, an? Und du bist besonders,
das, ja? Das ist eine meiner großen Leidenschaften, dass immer, wenn ich in eine neue Region oder ein neues Land komme, schaue ich erstmal einen Tag lang Fernsehen und kaufe mir am nächsten Tag die beliebtesten Comics des Landes. Und das ist wirklich unglaublich, wie man sieht, dass die Comic-Kultur in jedem Land Fuß gefasst hat und wie auch der Stil, die Erzählweise kulturell abhängig ist. Wo zum Beispiel eine Superman-Erzählung aus Amerika in Indien als Erzählform des Superhelden gar nicht so richtig Sinn macht. Weil bei denen ihren Comics geht es eher darum, praktische Lektionen zu lernen. Da geht es nicht so um die Moral, wie es jetzt zum Beispiel bei den westlichen Comics geht.
Und zum anderen auch, also ich hatte einen Teil von deinen indischen Comics auch angeschaut. Zum Glück waren die nicht in Indisch, sondern dann in Englisch. Das ist halt, macht die Sache dann zumindest für mich einfacher. Aber da ist auch viel dann Religion mit zum Beispiel ein Thema gewesen, oder?
Genau, die gesamte Bhagavad Gita, also das heilige Buch der Hindus, ist in Comicform erschienen. Und auch das Leben des Buddha ist komplett in Comicform erschienen. Und das ist wirklich nicht ein Comic, sondern das ist eine Comicreihe von 7, 8 Büchern, die mehrere hundert Seiten haben. Also dann wirklich detailreich erzählt, aber gleichzeitig mit einem unglaublich kreativen Stil, der aus den einzelnen Kunstformen der Region kommen. Also zum Beispiel bei den indischen Comics ist es so, dass die ganzen Fabelwesen, die zum Beispiel in der Bhagavad Gita vorkommen, alle in demselben Stil gemalt sind, wie die auch in den religiösen Schriften abgebildet wurden, aber mit einem leicht modernen Touch. Und das ist dann wirklich für mich immer sehr, sehr faszinierend, auch in Israel und der Westbank, wo ich war, mir halt anzuschauen, wie ne, die Geschichten, die Moral in den Geschichten, aber gleichzeitig auch die Kunst und die Kultur des Landes sich widerspiegeln. Und da lerne ich wirklich ganz, ganz viel.
Und das finde ich halt immer so faszinierend. In Deutschland hat ja Comic immer noch so ein leicht anrüchiges Image. Also wenn man sich überlegt, du bist Mann der Wissenschaft, Master of Science, du hast einen Abschluss, du hast in England studiert, du bist jetzt jemand, wo man sagt, in Deutschland, wenn man nur jetzt mal deine Vita liest, ne, der liest keine Comics. Oder wenn man sehen würde, okay, du liest diese Comics, der kann nie studiert haben. Also dieses Vorurteil herrscht in den deutschen Köpfen doch noch stark oder ist noch stark geprägt. In Amerika wissen wir, da ist dieses Fließen da. Und selbst selbst bei uns gibt es einige Literaturkritiker, die immer mal wieder durchblicken lassen, dass sie auch gerne Comics lesen. Wie empfindest du das in anderen Ländern? Wie ist da so dieses Medium-Comic in der Gesellschaft anerkannt?
Also ich glaube, dass besonders im asiatischen Raum das viel mehr anerkannt ist und die Kultur des Comic-Lesens sich durch fast alle Altersschichten durchzieht. Wo halt zum Beispiel, wie zum Beispiel jetzt die Lebensgeschichte des Buddhas oder auch Comics, die sich mit dem Atomangriff auf Japan beschäftigen. Das sind wirklich grafische Novellen, Kunstwerke in ihrem eigenen Recht, die auch dann nicht nochmal als Film oder als Buch aufgelegt sind, sondern das ist einfach, das steht als Comic selbst. Jeder kennt das und jeder hat das auch schon gelesen. Das kann man hier vielleicht ein bisschen mit dem Maus-Comic vergleichen, was jeder schon mal vielleicht gesehen hat. Und so gibt es in anderen Ländern ebenso bedeutende Comics, die aber, glaube ich, ein bisschen weiter verbreitet sind.
Wie ist es dann eigentlich in den, ich sage es mal, akademischen Kreisen, wenn du dann im Ausland bist und du hast dir dann nur mit den einfachen Leuten zu tun? Ist es dann auch so eine gemeinsame Schnittmenge, über Comics zu reden? Du hattest gesagt, du hattest einen Freund, wie war es denn, in Indien, der da auch CEO von einer kleineren Startup-Firma ist oder mittlerweile größeren Startup-Firma, der hat auch dann ein unheimliches Interesse hat und dann auch ganz, ganz viele Comics eben auch aus amerikanischen Raum, also was dann auch so, ich sag es mal, breiterer Mainstream ist, noch nicht ganz Mainstream wie Superman und Batman ist, aber schon, wo man sagt, die kennt man auch als Europäer. Ist also dort auch weiter verbreitet, also auch in so in den akademischen Kreisen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es für jeden interessant ist, für recht viel Geld, dass die gesamte Lebensgeschichte von Buddha als Comic zu kaufen, weil es auch einfach, ne, vielleicht intellektuell ein bisschen zu anspruchsvoll ist. Aber in China war das so, in Indien war das so und ich weiß, dass es natürlich auch in Südkorea und Japan, Vietnam sehr verbreitet ist, dass man wenigstens so die Hauptcomics seiner Kultur auf jeden Fall schon mal gelesen hat.
Und wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt so an Länder wie Jordanien denke oder Israel? Das sind so, da würde ich sagen, die haben sicherlich Literatur, da kennt man vielleicht das ein oder andere Werk, zumindest vom Hören und Sagen, aber so an Comics bei Jordanien zum Beispiel wird es mir schwerfallen. Hast du da schon was, wo du sagst, also für dich jetzt gefunden, was dich überrascht hat?
In Jordanien habe ich leider auch keine Comics gefunden, besonders, weil es halt, also wenn es die gibt, dann gibt es sie halt nur auf Arabisch. Aber in Israel und Palästina gibt es sehr, sehr viel politische und historische Comics, die halt die Geschichte der Region auf unterschiedlichen Blickpunkten erzählen oder auch einfach Soldatengeschichten. Ja, also die Form des Comics als Propagandamittel wird dann von allen Staaten dann auch wirklich ausgenutzt, wo halt in Israel gibt es dann recht viele Comics über die Helden der israelischen Armee, genauso wie es die eben auch in Indien gibt oder in China, wo dann halt historisch bedeutende Figuren, die zum Beispiel ein Verdienstkreuz bekommen haben für Mutigkeit in der Schlacht, dass diese Schlacht und diese Geschichte nochmal für die Jugend aufbereitet wird, aber eben alles unter so einem sehr pronationalistischen Propaganda-Aspekt.
Ganz am Ende werden wir euch auch nochmal zwei Comics vorstellen, die dich besonders beeindruckt haben, die natürlich dann auch zum einen dieses politische Bild mit aufgreifen, zum anderen aber auch so diesen, ja, wie sag mal, Fotojournalismus in Bildform nochmal darstellen, die so aus der Region kommen, also in dem Fall aus Afghanistan. Aber nochmal zurück zu deinem eigentlichen oder dem eigentlichen Anlass dieses Podcasts, so ein bisschen dieses Projektes. Wie kommt man jetzt eigentlich dazu, mit einem akademischen Abschluss, einem Masterabschluss zu sagen, pass auf, jetzt piep, ne, auf das Geld und ich gehe dorthin, gehe vor Ort. Ich meine, du verdienst ja dabei nichts. Wie gesagt, es gibt diesen Verwaltungsballast nicht. Du nimmst das Geld natürlich, um dort irgendwie dir ein Brot zu kaufen, um dorthin zu kommen. Aber im Prinzip machst du das aus Menschenliebe oder Nächstenliebe heraus.
Ja, und auch einfach an Frustration heraus, weil ich angefangen habe, Politik zu studieren und mich mit der Welt zu beschäftigen, aus dem Aspekt heraus, warum ist Reichtum so ungerecht verteilt? Und habe dann angefangen, für unterschiedliche Hilfsorganisationen in der Welt zu arbeiten und unterschiedliche Thinktanks, um mir halt, um das Problem besser zu verstehen. Und dabei ist mir durch diese Erfahrung ist mir bewusst geworden, wie sehr der Entwicklungshilfesektor als Ganzes nicht mehr richtig funktioniert, Teil der Machtpolitik ist und nicht wirklich da ist, um Menschen zu helfen. Wie gesagt, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren, Aber es gibt immer mehr Organisationen, für die Politik, das Geld und Marketing mehr im Vordergrund steht, als den Menschen zu helfen. Und dabei werden halt Lösungen vernachlässigt, die vielen Organisationen einfach Geld sparen oder ihre Arbeit einfach verbessern und effizienter machen. Weil es kein Interesse selbst besteht von der Organisation selbst, in diese Richtung zu arbeiten, weil es eben kein Hauptziel ist der Organisation. Und das hat mich so sehr frustriert und habe mit so auch korrupten Organisationen zusammengearbeitet, dass ich dann nach ein paar Jahren dieser Arbeit gemerkt habe, okay, hier gibt es gerade ein Quantensprung in der Entwicklungshilfe, und das ist, dass man mittlerweile Energie, Wasser, Häuser, alles Mögliche aus Müll bauen kann, sicher bauen kann und so bauen kann, dass die Leute das dann selbst reproduzieren können. Und das wird überhaupt nicht oder zum ganz kleinen Teil in dem Entwicklungshilfesektor benutzt.
Ich glaube, das unterschätzen die meisten Leute auch. Also es geht ja nicht darum, jetzt mit westlicher Hightech dort anzurücken, also den Leuten Computer vor die Beine zu werfen und sagen, hier mit die computergesteuerte Pumpe, damit kannst du ganz effizient tausende Liter Wasser fördern, jetzt mal als Beispiel. Aber sobald da halt irgendwie ein Transistor durchgeht oder es zu warm wird, ist es nicht mehr nutzbar und damit ist es halt Hightech-Schrott, der da rumsteht, sondern du hast halt wirklich diesen Ansatz zu sagen, pass auf, wir gucken, was ist dort vor Ort, wie kann man möglichst kosteneffizient mit den Materialien, die entweder, wie du schon sagtest, als Müll dort rumliegen, zweitverwerten, um eben wirklich langfristig eben Produkte daraus zu bauen, die den Menschen wirklich hilfreich sind.
Genau, und was man da wirklich unterschätzt, ist halt wie revolutionär das ist. Also zum Beispiel dieses Licht, was du angesprochen hast, das heißt Bottle Light oder Liter of Light. Das ist eine Plastikflasche, die mit ein bisschen Seife und Wasser gefüllt ist, die man zur Hälfte durch das Dach von so einer Slumhütte macht. Und das erlaubt dem Sonnenlicht, durch diese Flasche in den Raum unten drunter zu gelangen. Und damit muss jetzt die Familie, die in dieser Slumhütte lebt, halt nicht immer vor der Tür Essen machen, vor der Tür ihr Leben gestalten, vor der Tür Hausaufgaben machen, sondern die können zum ersten Mal wirklich das Innere ihrer Hütte nutzen, was sie vorher nicht konnten, weil kein Licht reingekommen ist. Genauso kann man aus menschlichem Urin Elektrizität erzeugen, indem man das Urin in einem Gefäß hat, neben dem ein weiteres Gefäß ist mit normalem Wasser, und die Spannung zwischen diesen zwei Flüssigkeiten kann benutzt werden, um ein Mobiltelefon aufzuladen oder ein kleines LED zum Leuchten zu bringen. Also diese schier riesengroße Anzahl von revolutionären Produkten ist wirklich nicht bekannt, auch selbst bei uns, obwohl wir halt das Internet haben, aber wir haben halt wir brauchen das halt nicht. Und genauso ist es halt auf der anderen Seite der Welt, da brauchen die das halt, aber dort gibt es halt kein Internet, keinen Zugang zum Internet.
Und das ist jetzt auch kein Projekt, also das, was jetzt quasi ansteht, das im Flüchtlingslager in Jordanien, wo du helfen willst, dass mal eben schnell so, ich möchte jetzt helfen, ich fliege da runter oder ich komme da runter und mach das, sondern du hast da wirklich 2 Jahre lang quasi darauf hingearbeitet oder die Vorbereitung gemacht, um dann möglichst effizient da unten auch zu helfen.
Ich war dort vor einem Jahr und habe mich dort mit vielen Organisationen verknüpft, die mich dann einladen, in dem Lager zu arbeiten, wenn ich das Projekt realisieren kann. In dieser Vorbereitung habe ich auch das Camp, das Flüchtlingslager dort studiert, habe schon identifiziert, welche ersten Produkte man bauen kann für die Probleme, die dort am dringendsten sind. Und diese Sammlung von Organisationen, die Absprache mit lokalen Akteuren sowie einfach nur das Marketing, das hat wirklich jetzt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Umso mehr freue ich mich, dass jetzt die Kampagne angefangen hat und ich dann hoffentlich für diese 10.300 Euro für 6 Monate zu diesem Flüchtlingslager reisen kann, das Geld ausgeben kann, indem ich dort 6 Arbeiter, also Geflüchtete, anstelle, die mit mir diese Produkte bauen und verteilen, sowie die Werkzeuge dort mir dann halt kaufen kann. Dafür ist wirklich das Geld.
Das finde ich interessant. Das ist bei dir halt auch eine Sache, die man eben in dieser Start Next Kampagne findet. Es gibt, ich weiß es nicht, ich verlinke es gleich irgendwo nochmal dann auf dem Blogbeitrag, auch einen Link, wo man halt sieht, für was du genau dieses Geld auch ausgibst. Ich meine, bei den größeren Hilfsorganisationen ist es so, da sagt man halt, gib mir Geld und was ich damit mache, schauen wir mal. Bei dir ist es so, da steht halt da, ich brauche, weiß ich nicht, 50 Flachzangen, das drei Sägen dort. Also wirklich schon auf die Produkte, die du bauen willst, die du vorbereitet hast, quasi allein schon das Werkzeug vorbereitet, zu schauen, was für eine Liste an Werkzeugen brauche ich, was brauche ich für Unterkunft, was brauche ich für sonst welche. Also jeder einzelne Punkt ist dort entsprechend aufgelistet, was ich unheimlich transparent finde und insofern halt auch für diejenigen, die das unterstützen wollen, auch nachvollziehbar ist, wo das Geld eigentlich hinfließt.
Genau, es ist auch wirklich so, dass ich bin halt nur der Georg. Und mir kannst du eine E-Mail schreiben und ich antworte drauf. Und alle meine Projekte, alles Finanzielle ist transparent auf dieser Crowdfunding-Seite oder wird auch, wenn es noch weitere Fragen gibt, kann ich über alle Projekte Dokumentation anführen, wo man sieht, okay, der hat jetzt keinen Quatsch gemacht, der hat nicht selbst davon profitiert, sondern der hat die Arbeit so, wie er es geplant hat, umgesetzt hat. Ne? Das beinhaltet dann auch Recherchereports aus den unterschiedlichen Ländern, wo ich gearbeitet habe, wo wir herausgefunden haben, was die Leute brauchen, was für Müll es dort gibt. Und diesen ganzen Prozess, den ich jetzt beschrieben habe, ist dort quasi bildlich und schriftlich festgehalten.
Gibt es denn auch so ein, wie sagt man schön, so ein Reiseblog dabei noch? Also wo du dann, weiß ich nicht, wöchentlich, täglich, monatlich, keine Ahnung, dann auch Bilder postest oder guckst oder zeigst, was dann vor Ort dann entsteht? Oder ist das angedacht?
Das findet man jetzt auf der Startnext-Seite. Dort habe ich einen Blog angefangen. Das Problem mit dem Blog, was ich bisher hatte, ist, dass ich noch keine Muse gefunden habe. Und jetzt mit dem Losgehen der Kampagne weiß ich, ich muss kommunizieren mit euch. Und deswegen schreibe ich alle 4 Tage einen Blogbeitrag und in 2 Stunden trete ich meinen Flug nach Hongkong an, wo ich mit einer Organisation mit dem Namen Oxfam arbeiten werde, um dort für Straßenfeger Sachen aus Müll zu bauen mit den Straßenfegern selbst. Für die nächsten 3 Monate, das wird sehr spannend und da werde ich die ganze Zeit Videos, Fotos und Blogeinträge für euch aufbereiten. Und ich habe auch schon ein bisschen geschrieben, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das findet ihr dann alles, wenn ihr danach sucht.
Okay, wird nochmal verlinkt. Könnt ihr euch anschauen. Ist es halt transparent, auch nachvollziehbar, was dort mit dem Geld passiert, weil das interessiert wahrscheinlich die meisten bei solchen Projekten immer, zu schauen, wo landet das Geld. Wie gesagt, Comic-Podcast eigentlich. Du hast noch 2 Tipps, die du mir im Vorfeld schon wärmstens ans Herz gelegt hast, die ich leider zu meiner Schande noch nicht geschafft habe zu lesen. Die dich bewegt haben. Mit welchem möchtest du anfangen?
Ich glaube mit dem The Photographer into War-Torn Afghanistan with Doctors Without Borders von Emmanuel Guibert. Das ist ein sehr kreatives Comic, was ich in der Form noch nicht wirklich gelesen habe. Und zwar geht es um einen Kriegsjournalisten, der im Afghanistan-Krieg unterwegs ist und einfach mit den unterschiedlichen Kämpfern wohnt, umherzieht und dokumentiert, wie die Krieg führen. Und all das ist aus einer sehr persönlichen Perspektive des Fotografens erzählt. Und die Geschichte wird in Comicform erzählt. Und immer wenn der Fotograf dann ein Bild macht, wird das Bild abgedruckt. Das heißt, die Geschichte eines Fotos wird erzählt mit in dieser Comicform, in dieser Comicgeschichte. Das heißt, die Fotos sind unglaublich schön, unglaublich raff, unglaublich ausdrucksstark. Und dann liest man aber dieses Comic quasi als Geschichte und man versteht, wie es zu diesem Bild kommt, was da wirklich dargestellt ist. Und damit kriegt man eine ganz neue Perspektive auf Afghanistan und die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen.
Also du hast nicht nur eine einfach erzählte Geschichte, sondern du hast halt wirklich ein real existierendes Foto dieses Fotografen eingebettet in dieses Comic und der Weg, also die, wie heißt es immer so schön, die Geschichte hinter dem Foto wird dann nochmal als Graphic Novel erzählt.
Genau, und das ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, selbst von dem Fotografen illustriert. Also seine Geschichte mit seinen Worten, seinen selbstgemalten Bildern sowie seinen eigenen geschossenen Fotos ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Form des Geschichtenerzählen und besonders in Afghanistan mit einer so großartigen Organisation wie Ärzte ohne Grenzen. Es ist wirklich ein unglaubliches Comicbuch, was ich jedem empfehlen kann.
Wird entsprechend verlinkt, könnt ihr euch also nochmal anschauen. Das zweite Buch ist dann auch was ist das eigentlich, eine Biografie?
Genau, das ist eine Biografie von einem kleinen Jungen. Und dieser kleine Junge ist eigentlich in Frankreich groß geworden, aber als Gaddafi und Assad in der arabischen Welt die Macht erlangt haben, haben sie angefangen, den Pan-Arabismus zu bejubeln. Das heißt, dass die Länder, die wir jetzt als den Mittleren oder Nahen Osten verstehen, eigentlich nur Länder sind, weil die Kolonialherren gesagt haben, das ist ein Land. Und die, der Assad wie auch der Gaddafi haben gesagt, sowie auch Militärherrscher in Ägypten, haben gesagt, wir sind alles Araber und wir brauchen einen panarabischen Staat. Das lehnt sich auch an die Idee, dass die Umma, die Glaubensgemeinschaft der Muslime, auch als Staat repräsentiert sein soll, was gerade der islamische Staat schlecht umsetzt.
Jetzt sag mal vielleicht ganz kurz, worum es geht. Also sonst reden wir so ein bisschen in luftleeren Raum. The Arab of the Future, A Childhood in the Middle East, ist der Titel des Buches. Ihr merkt schon, Comics, sagen wir mal so, es gibt auch intelligente Comics. Also Comics, die nicht nur eine gute Geschichte erzählen, sondern halt auch wirklich fundiert sind. Wie kannst du das eigentlich einschätzen? Das sind schon authentische Bücher. Also schon im Sinne von auch, da ist auch, da nimmt man auch was mit. Also man lernt auch dabei was.
Absolut. Es ist nicht nur die bewegende Geschichte von diesem kleinen Kind, was dann von Frankreich in diese zwei arabischen Staaten mit seinen Eltern reist und dort probiert, diesen panarabischen Traum auszuleben, sondern es sind einfach die Lebensumstände, die in diesen Comics dargestellt werden. Das gefällt mir auch sehr bei Perlepolis, dass du halt siehst, so gehen die einkaufen, so geht das ganz normale Leben und so denken die Leute. Und in diesem Comic wird das so eindrücklich dargestellt, The Arab of the Future, A Childhood in the Middle East, weil das alles aus dieser kindlichen Perspektive geschieht. Ne? Also der Vater redet groß über Politik und lange über Politik, so wie ich das gerade gemacht habe. Aber das hat halt eigentlich mit dem Kind und dem Leben des Kindes gar nichts zu tun, sondern das Kind denkt sich dazu seine eigene Geschichte und fragt sich halt, wie kann das denn sein, dass alle über Wohlstand reden, aber doch sind alle so arm, außer diese Militärherrscher, die halt immer in Gold dargestellt werden. Mhm. Sehr, sehr interessant.
Ihr seht, jemand, der studiert hat, nicht auf den Kopf gefallen ist, in der Welt rumreist und wirklich sich die Hände schmutzig macht, um den Leuten vor Ort zu helfen. Ihr könnt ihm auch helfen, entweder wenn ihr euch an der Start Next-Kampagne beteiligt. Da gibt's dann auch, ich sage jetzt mal, kleine Goodies. Nicht jeder will vielleicht diese kleinen Goodies haben und einfach irgendwie Geld direkt spenden. Gibt's diese Möglichkeit auch? Also findet man auf innovationaid.co auch irgendwie eine Möglichkeit, Kontaktdaten, Kontodaten zu sagen, pass auf hier, weil auch Start Next ja leben will, damit da kein Share irgendwie noch verloren geht. Ich gebe dir die x Euro direkt.
Das kann man schon tun, aber das Tolle an Start Next ist, dass man einfach Geld so senden kann. Man muss sich kein Goodie auswählen, aber die Hängematten, die ich selbst aus Plastikplan baue, die sind schon sehr, sehr komfortabel. diese Spendenplattform erlaubt es, einfach Geld direkt zu geben und man kann dann quasi beim Checkout, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich gebe dem jetzt das Geld, kann man selbst auswählen, ob man dieser Start Next, diesem Portal, ein paar Prozent mit dazugeben will. Das muss man aber nicht.
Also man kann auch den gesamten Betrag direkt dir zukommen lassen.
Genau, und das Geld bekomme ich auch wirklich nur, wenn ich das Ziel von diesen 10.300 Euro erreiche. Das ist dann nicht so, wenn ich dann nur auf die Hälfte komme, sage ich, na gut, dann nehme ich jetzt das Geld und mache mir einen schönen Tag, sondern das wird dann zu euch zurücküberwiesen.
Nochmal darauf hingewiesen, auch die Seite von innovationaid.co ist durchaus interessant. Dort findet ihr auch noch diverse kleine Videos, Bilder, was Georg alles in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, mittlerweile alles schon produziert hat. Dort gibt es auch diesen für den Europäer vielleicht etwas wagemutig anmutenden Wasserkocher, aber trotzdem, es ist halt ein Produkt, das vor Ort hilft. Und wie gesagt, nur weil wir Sachen wegwerfen, heißt das ja nicht, dass die dort vor Ort nicht gebraucht werden können. Also wie ist das überhaupt eigentlich? Wie gehst du jetzt auf den Müll halten und suchst du die Sachen raus, die du brauchst? Oder wie muss man sich das eigentlich vorstellen denn?
Ich arbeite meistens direkt mit den Müllsammlern zusammen. Also ich das Projekt, was ich in diesem Dorf in China gemacht habe, zum Beispiel, da haben wir angefangen, mit den Müllsammlern zu reden, haben katalogisiert, welcher Müll wird von den Müllsammlern gesammelt und verkauft. Nicht, dass man anfängt, den Müll zu benutzen, die Müllsammler brauchen, um zu leben. Und dann haben wir auch geschaut, okay, diese Müllsammler verkaufen den Müll jetzt an diesen Zwischenhändler. Der Zwischenhändler verkauft den mit diesem Preis und verkauft das dann wieder weiter für diesen Preis. Und welcher Müll bleibt denn da übrig? Welcher Müll wird nicht gesammelt? Und das ist natürlich genau der Müll, der für mich und für alle, die mir helfen, besonders interessant sind. Und der wird dann wirklich fotografiert, auseinandergenommen und da wird dann auch viel getinkert und rumexperimentiert, ob zum Beispiel eine Plastiktüte in Hongkong genauso stabil ist wie eine Plastiktüte in Südamerika, weil in Südamerika hat jemand was aus einer Plastiktüte erfunden, was man auch in Hongkong benutzen kann.
Dann gibt es eine Sache, die habe ich gerade beim Durchscrollen auf deiner Seite nochmal entdeckt, was natürlich genial ist. Ich meine, jeder von uns kennt das mittlerweile. Bei uns wird das mehr so als, wie sagt man so, kultiviertes Luxushobby gemacht. So diese hängenden Gärten an Balkonien und sowas. Aber sowas gibt es halt auch, ne? Aus alten Plastikflaschen mit Erde gefüllt. Und wenn dort halt wenig Platz ist, eben die Sachen anbauen, die vor Ort halt wachsen und nicht im Dreck wachsen müssen.
Genau, weil der, also in den meisten Slums und Flüchtlingslagern ist die Erde halt komplett verschmutzt mit Fäkalien und Chemikalien. Und da ist der Land, der Anbau von Nahrungsmitteln so gut wie unmöglich ist. Und und dann ist natürlich, ne, in Slums wenig Platz, in Flüchtlingslagern wenig Platz. Und da in die Höhe Gärtnerei zu betreiben, ist eine einfache, aber revolutionäre Idee, weil man daraus nicht nur Essen gewinnt, also die Leute gewinnen für sich selbst Essen, sondern es hat auch einen psychosozialen Aspekt, wo die Leute durch diese Gärtnerei und das Umgebung, sich umgeben mit Pflanzen, auch vielleicht ein bisschen weniger Stress haben in ihrem Leben, den sie normalerweise hätten. Ne? Zusammen halt natürlich auch mit dieser Unabhängigkeit, dass sie vielleicht dieses Mal nicht Zwiebeln kaufen müssen, weil sie ernten können.
Klingt fantastisch, klingt einleuchtend. So kommt jemand, der die Welt bereist und den in dem Fall mit mir halt das gemeinsame Hobby Comics verbindet, auch dazu eben vor Ort den Leuten zu helfen mit den Produkten, die sie auch tatsächlich haben und die sie auch langfristig zur Verfügung haben. Wer sich da nochmal ein Bild machen will, wie gesagt, ich werde es verlinken, aber unter startnext.com/innovationaid beziehungsweise innovationaid.co, dort findet ihr nochmal alle Informationen zu dem Projekt und wie gesagt, die Summe ist eigentlich im Verhältnis zu dem, was andere Verlage halt für die Publikation eines Buches, einer Auflage sammeln, eigentlich lächerlich. 10.300 Euro sollte machbar sein. 82 Tage läuft die Kampagne. Heißt das, dass du geplant hast, nach Ablauf dieser Zeit dann vor Ort das Projekt durchzuziehen? Oder ist das noch ein bisschen, genau, Puffer nach hinten?
Da ist noch ein bisschen Puffer. Ich komme auch genau in 82 Tagen wieder aus Hongkong wieder und werde dann anfangen, das Projekt, also die ganzen Werkzeuge schon mit lokalen Partnern zu kaufen, dass die schon da sind, wenn ich ankomme, sowie weitere Vorbereitungen mache. Aber über all dies informiere ich euch auch auf meinem Blog, den ihr auch unter startnext.com/innovationaid findet.
Klingt unheimlich spannend. Georg, ich drücke dir die Daumen, dass das Geld zusammenkommt, dass es vielleicht den ein oder anderen Comic-Enthusiasten gibt, der sagt, pass auf hier, ich verzichte auf einen Comic und die 5 Euro oder 10 Euro, die lasse ich ihm zukommen. Wäre doch eine Sache, wäre machbar. Und vielleicht, wenn du dann ja in Jordanien vielleicht das ein oder andere Comic gefunden hast, wo du sagst, da lässt sich doch mal auch mal drüber berichten, können wir ja vielleicht nochmal zusammenkommen und hinten raus nochmal so ein bisschen über das Fazit deiner Kampagne sprechen.
Ich halte für euch die Augen offen und die Comics, die es in dem Rest der Welt gibt, jetzt nicht nur im englischsprachigen Raum, werden viel zu viel vernachlässigt. Und ich möchte jeden ermutigen, da mal ein bisschen zu recherchieren, um zu sehen, was gibt es denn noch alles außer Superman und Batman?
Eine ganze Menge. Und das erfahren wir jedes Mal. Und das ist halt das Spannende an diesem Hobby. So, das soll's gewesen sein zu dieser ganz speziellen Ausgabe von Comic Review. Ein Globetrotter, der die Welt bereist, der Welt hilft. Naja, der Welt hilft klingt so ein bisschen hochtrabend, aber zumindest vor Ort denjenigen hilft, die Hilfe nötig haben und dazu auch noch Comics liest. Ja, viel besser kann's eigentlich gar nicht werden. So, Georg, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen. Viel Glück.
Vielen lieben Dank und ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Someone that I'm going to go.